Episode Nummer 11. Budleia, der fast verbotene Schmetterlingsflieder. Wir beleuchten die Kontroverse um invasive Neophyten am Beispiel von Budleia. In Deutschland, in Österreich, in angrenzenden Ländern ist Budleia eigentlich überall frei verkäuflich. Und man findet Budleia nicht nur als Gartenstrauch ausgepflanzt, sondern sehr häufig auch in Töpfen, in Trögen, sogar Ampeln haben wir kürzlich gesehen. Oder das Neueste von vergangenen Jahr, ich habe tatsächlich Budleia als Rabattenpflanze auch kennengelernt. Budleia ist auch für Insektenfreunde ein sehr interessanter Strauch. Also viele Insektenfreunde sagen, dass das eine der besten Nektarpflanzen überhaupt ist. In der Schweiz ist Budleia aber offenbar ein Strauch des Teufels. Und wir beleuchten Pro und Contra und die Frage auch, ob man am Beispiel von Budleia bestimmte Pflanzen überhaupt verbieten soll. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Wir, das heißt, in unserem Gartenstudio darf ich einmal mehr unseren Dauergast und Experten Markus Kobbelt begrüßen.
Mich wirst du nicht mehr los.
Nicht mehr los, ja. Es ist verrückt. Man kann machen, was man will. Ja. Genau. Fast wie ein invasiver Neophyt.
Ja, genau.
Ja, Markus.
Meistens sind die viel schöner.
Produziert und verkauft Lubera noch Budleia?
Wir produzieren ein relativ breites Sortiment von Budleia in unserem norddeutschen Betrieb. Völlig unbehelligt, weil das alle da tun. Da sind wir ein kleiner Budleia. Ich bin Budleia-Produzent. Ich habe jetzt im Winter mit einem Freund ein paar Kundenmessen, Ausstellungen im Ammerland besucht. Das ist die größte Baumschulregion Deutschlands. 200 bis 300 Baumschulen im Umkreis von 30 Kilometern rund um Bad Zwischenahn im Ammerland. Und da wimmelt es nur von Budleia. Also da produzieren wir auch, kaufen dann, was uns fehlt, zu. Verkaufen tun wir in Europa, nicht in der Schweiz, weil es uns da verboten worden ist.
Seit wann?
Ja, eigentlich dieses Frühjahr, wahrscheinlich wäre es schon länger verboten geworden, wir haben das nicht so richtig mitbekommen. Es gibt in der Schweiz eigentlich, man könnte sagen grundsätzlich, das wird übrigens in ganz Europa diskutiert, nur auf die Budleia sind die anderen noch nicht gekommen, das haben wir Schweizer entdeckt, wobei die Diskussion, dass Budleia sozusagen eine invasive, neophytische Pflanze sein könnte, gibt es in ganz Europa, aber die positiven Stimmen überwiegen da bei weitem, in der Schweiz offenbar nicht. Ja, wir haben dieses Frühjahr, am Schluss des Lockdowns, hat dann eine Dame vom Amt für Umwelt, Amt für Jagd und Wald, glaube ich, auch im Kanton St. Gallen angekündigt, sie würde eine Betriebsinspektion machen, um zu überprüfen, ob wir nicht etwa Budleia produzieren würden. Und sie würde dann gleich auch ihren Kollegen aus dem Kanton Zürich, das ist ein anderer Staat, mitnehmen. Und wir haben ihr dann mitgeteilt, dass das so ziemlich daneben ist, weil wir hätten Lockdown und wir würden um unser Überleben kämpfen, würden jetzt nicht darauf eingestellt sein, Bekannte zu empfangen. Sie sollen doch mal sagen, was ihnen auf unserer Homepage nicht gefällt. Und da waren es dann die Budleia. Da kam raus, es gibt in der Schweiz zwar kein Pflanzenverbot, das gibt es als Gesetzesprojekt, das gibt es wirklich, dass man Pflanzen verbieten möchte und dann eine Liste machen möchte. Und die zweite Stufe ist dann, es gibt Vertriebsverbote für bestimmte Pflanzen, Dutzend, zwei Dutzend, weiß nicht genau. Und dann gibt es eine schwarze Liste von Pflanzen. Und da ist es dann so, dass man die nur verkaufen kann, indem man sowohl auf der Verkaufsseite online wie auch an der Pflanze selber eine große, möglichst gelbe Aufschrift macht, dass das eine gefährliche Pflanze ist, die die Umwelt, den Menschen und allenfalls Tiere gefährden könnte. Und es ist sowas wie, es sieht wirklich aus, tut mir leid, ich weiß, vielleicht unpassend, aber das ist wie eine Judenbinde für Pflanzen. Mhm. Absolut katastrophal, sieht auch so aus. Und natürlich können wir so Pflanzen nicht verkaufen. Also wenn das die Vorschrift ist, haben wir gesagt, dann müssen wir dann mit dem Verkauf aufhören.
Wobei eigentlich die Zigarettenindustrie beweist, dass man doch gut verkaufen kann, auch wenn Warnhinweise übergroß draufstehen müssen.
Der Unterschied ist, die Zigarette ist wirklich gefährlich
Ja.
und die Budleier nicht. Und ich kann sowas nicht machen, das kann, dann verkaufe ich es lieber nicht mehr, das ist mir zu blöd. Nur unterlasse ich es dann eben auch nicht zu sagen, dass es blöd ist. Jetzt, wir wollen zunächst mal das Budleier-Thema noch ein bisschen eingrenzen. Also, was ist Budleier? Wie werden Budleier gebraucht? Was sind so deine Erfahrungen? Woher stammen sie? Wie funktionieren sie als Gartenpflanzen?
Ja, also Buddleia kenne ich eigentlich aus eher älteren Gärten sozusagen. Also ich weiß, früher als 16-Jähriger bin ich da von Strauch zu Strauch gegangen, weil ich wusste, dort hat es immer viele Schmetterlinge. Also die wurden als Solitärsträucher gepflanzt, an warmen Stellen vorzugsweise. Und das war fantastisch, dieser Duft. Der Duft ist absolut faszinierend. Nicht nur für Insekten offensichtlich, sondern auch für mich war
Für
das
Insektenfreunde
immer für
vielleicht, oder?
Freunde auch
Ja.
wirklich faszinierend. Der Strauch stammt eigentlich aus China ursprünglich, Tibet. Er wird circa, ja, Normalform etwa 3 Meter hoch, er verholzt, aber ist relativ weiches Holz. Und er blüht am einjährigen Holz, das heißt, man kann ihn massiv zurückschneiden. Er blüht erst im zweiten Rang, also Juli, August. Beginnt er
Aber
zu
am
blühen
diesjährigen Holz,
am
ja.
diesjährigen Holz und immer endständig, hat sehr viele Blüten und ja,
Auch zu
blüht
einer Zeit, wo das
pausenlos bis
Blütenangebot gar
eigentlich
nicht
in
mehr
den
so groß ist.
Oktober
Genau.
rein. Ne?
Das Angebot zu der Zeit ist gar nicht mehr so groß, ja.
Das
An anderen
Angebot an
Blüten,
anderen
ja,
Blüten, ja,
klar.
das kann man eigentlich durchaus sagen. Man sieht das im Herbst, wo auch im Oktober, teils sogar im November, immer noch sehr viele Schmetterlinge. Die überwintern als Falter eigentlich an diesen Buddleia-Nektarsuchen.
Gibt es Budleier auch in der Natur sozusagen, in der freien Natur?
Ja, natürlich, ja. Und das ist ja die offensichtliche Problematik, die einen als gravierend einstufen und andere offenbar nicht. Es gibt ja, es ist eine Pflanze, die sehr stark eigentlich aufkommen kann auf Ruderalflächen. Ich habe das Ich muss aufpassen in Norddeutschland. Jemand hat ja gesagt, dass ich Norddeutschland irgendwie falsch verorte, oder? Gesehen,
Also
also
nördlich von Frankfurt,
nördlich
oder?
von Frankfurt, genau, auf Brachflächen, wo sie wirklich sehr, was sie fast schon überhand genommen haben. Das ist aber dieser Eindruck, der bestätigt sich aus meiner Erfahrung überhaupt nicht. Also wenn ich in der Schweiz nachdenke, wo man Buddleia viel sieht, also aus gesamt, natürlich gewachsen sozusagen, dann sind das vielleicht Bachbeete, die im Tessin oder so. Ich weiß auch, zwischen Wesen und Wallenstadt auf der Südseite ist eigentlich auf dem ganzen Gebiet ist Buddleia eingewachsen. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein enorm dichter Bestand resultieren würde, sondern man sieht einfach da und dort hat es Buddleia
Wir reden ja
in der
auch nicht über
Vegetation
Dutzende
drin.
von Quadratkilometern,
Ja,
oder?
ja.
Jetzt, was ist mit der Klimaveränderung und Buddleia? Also, als ich gelernt habe, ja, eigentlich noch, als wir beide auch studiert haben, da galt Buddleia noch nicht als wirklich ganz winterhart bei uns.
Ja, ist nach wie vor so, oder? Die Winter sind einfach weniger hart. Häufig, diesen Winter sehen wir es vielleicht wieder ein bisschen anders, hat relativ tiefe Temperaturen gegeben, aber so alle paar Jahre wird Buddleia reduziert durch die Winterkälte, ja, ganz offensichtlich, ja.
Jetzt ist es so, das ist eine offensichtlich ausländische fremde Pflanze. Und jetzt finden einheimische Insekten Gefallen dran. Ist das nicht abartig?
Ja, würde ich so nicht bestätigen. Also die Insekten finden offenbar extrem Gefallen an dieser Pflanze. Also der Nektar muss gut sein, er muss offensichtlich auch gut, nicht nur gut schmecken, sondern offensichtlich auch den Insekten helfen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele verschiedene Insektenarten, dass man an Budleia findet. Es gibt ja die Aussage, dass man nur das fördert mit diesen Budleia, was sonst schon in den Gärten vorhanden ist. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also ich habe Beispiele vor meinen Augen, wo direkt neben Budleia eine Magerwiese, ein Magerwiesenbestand, da sind sämtliche heute als gefährdete Falter taxierte, die sind rübergeflogen zu Budleia und haben sich da köstlich mit Nektar vollgeschlagen. Also zum Beispiel Schachbrett, Schornsteinfeger, Ochsenauge, kleines, großes, Heufalter, verschiedene und so weiter und so fort. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, dass hier irgendwie nur die häufigen Arten gefördert würden, sondern es scheint mir, dass Budleia grundsätzlich für Schmetterlinge sehr interessant ist.
Ja, und vielleicht ist ja auch die Frage, dass vielleicht ist da die Frage ziemlich abwegig, aber offensichtlich bei vielen Leuten in den Köpfen, dass sie es für fragwürdig halten, dass fremde Pflanzen von einheimischen Insekten genossen werden. Das könne sozusagen nicht sein. Aber wir kultivieren Erdbeeren, nur die eine Hälfte aus Virginia stammt und die andere Hälfte aus Chile. Wir essen Äpfel, die aus Kasachstan stammen. Mais ist unsere wichtigste Futter und eine der wichtigsten Nahrungspflanzen, Soja, Bohnen. Witzigerweise habe ich in einem der letzten Podcasts die Geschichte erzählt, die ich kürzlich im Buch gelesen habe, dass die amerikanischen Ureinwohner-Indianer sehr früh den Apfel, der importiert wurde, adoptiert hatten und selber kultiviert hatten. Der wurde ihnen dann, die Anlagen, die Pflanzungen wurden ihnen dann wieder zurückgeklaut von den Siedlern, die nach Westen gingen, oder? Aber sie waren die Ersten, die es angebaut hat. Daraufhin hat ein Kollege mir eine Mail geschickt, dass er kürzlich in Mexiko war, genau, und auch in einem abgelegenen Gebiet gesehen hat, wie die Indianer Äpfel anbauen, oder? Das heißt, es ist normal, jedes Tier, jedes Insekt, jeder Mensch nimmt sich das, was ihm gerade gefällt, adaptiert das für sich. Das ist nicht abartig, sondern das ist natürlich. Und alles andere, Entschuldigung, ist Fremdenfeindlichkeit, oder? Ist so irgendwie was Komisches, oder? Und vielleicht sollte man da so ein bisschen...
Also gut, soviel ich weiß, sind Budleia seit rund 100 Jahren bei uns mehr oder weniger kultiviert, oder?
Ja.
Da frage ich mich natürlich sowieso, kann man noch von Ausländern sprechen?
Ja, bei den Pflanzen offenbar schon, da wird ja ein anderes Neophyten, ist, glaube ich, ist nicht Kolumbus irgendwie der Grenzpunkt, und das geht schon weit zurück, oder? Und wahrscheinlich zu weit. Aber es ist doch ein eigenartiges Gefühl, wo man nichts anderes als Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit, letztlich als Hintergrund vermuten muss. Aber das ist meine Meinung. Ein Argument, das ich auch schon gehört habe, dass die Budleia böserweise die Insekten besoffen machen würden. Und die würden dann nur noch herumtolkeln und würden dann von Fraßfeinden gefressen. Hast du das? Du bist ein erfahrener Entomologe auch. Hast du das beobachtet so?
Nein, das konnte ich nie beobachten. Also, es erstaunt mich extrem, dieses Argument. Ich kann nur nachvollziehen, was ich selber gesehen habe. Und das ist wirklich, dass Insekten nachhaltig immer wieder auf ihren Routen, es gibt ja bei den Insekten, insbesondere bei Schmetterlingen, kann man ja eigentlich von Weitem sehen, auf was für eine Mission das sie sind. Also sie machen Nahrungsflüge, sie machen Balzflüge, sie machen Flüge, um ihr Territorium zu sichern. Das ist auch bei Insekten so, nicht nur bei Vögeln und anderen
machen wir auch.
Größeren Tieren bis zum Mensch, oder? Also die Insekten machen das auch. Und ich habe früher wirklich stundenlang vor diesen Sträuchern gesessen und gewartet, bis eben der Schwalbenschwanz oder das Sackpfauenauge oder der Admiral, das sind natürlich die häufigsten Gäste an diesen Budleias, die in Gärten stehen, dass die wieder gekommen sind. Und habe da gesehen, wie sie eigentlich absolut normal, wie ich das kennengelernt habe von Schmetterlingen, wie die im normalen Rhythmus immer und immer wieder gekommen sind. Also wenn dieses Argument verfangen würde, würde das ja bedeuten, dass diese Individuen irgendwo besoffen in einer Ecke hocken und sich zuerst ziemlich erholen müssen, um dann irgendwann wieder diesen Budleia besuchen zu können. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Kommt hinzu, dass viele Nachtfalter, von denen wir eigentlich ja in der Regel nichts sehen, genauso an Budleia gefallen finden.
Ja. Ja. Jetzt, was ist dein Gesamturteil zu Budleia? Ja, du bist ein Pflanzenfreund, du bist ein Insektenfreund, das kann ich übrigens von mir so nicht sagen. ist für mich eine fremde Welt, da sind mir die Pflanzen viel näher, aber du hast so Äquidistanz zu Pflanzen oder Äquinähe zu Pflanzen und Insekten. Wie ist dein Gesamturteil?
Also ich bin auch vom Insektenfreund zum Pflanzenfreund geworden.
Okay,
und mittlerweile eigentlich beides.
Ja.
Und ich habe nur sehr, sehr positive Erfahrungen im Zusammenhang mit diesem Schmetterlingsflieder, wie er auch genannt wird. Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen, was da so rumkursiert. Und es ist lustig, als Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf einer Webseite, auf einer deutschen Webseite, insektenbox.de, sehr gut gemacht, auf eine Info gestoßen, dass dieser Betreiber dieser Webseite explizit schreibt, die beste Pflanze in unseren Gärten für Schmetterlinge und andere Insekten ist der Schmetterlingsflieder.
Wie jetzt in der Schweiz de facto verboten ist.
Genau.
Gut, jetzt glaube ich, wollen wir noch so ein bisschen näher auf dieses Verbot vom Budleia in der Schweiz eingehen. Vielleicht als erstes, das geht jetzt wieder eher mich an, weil mich hat es ja betroffen, mir wurde das ja verboten. Wie ist dieses Verbot zu verstehen? Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmals, wir könnten sie zwar verkaufen, die Budleia, die sind in der dritten Stufe, es gibt also noch kein Pflanzenverbot in der Schweiz, aber es gibt ein Gesetzesprojekt, absolut wahnsinnig, und ich hoffe, das wird nie Realität werden. Ich habe übrigens auch ein Video gemacht an unseren damaligen Bundespräsidenten Ueli Maurer und ihn gebeten, dieses Gesetzesprojekt zurückzuziehen, weil es auch ethisch fragwürdig ist, nicht nur gesetzgeberisch dumm.
Hat er dir geantwortet?
Noch nicht, aber ich hoffe, ich habe mal gehört, dass es gesehen hat.
Und
er gehört sonst, ist einer der Vernünftigeren. Und, und kommt auch aus der Landwirtschaft. Und ich glaube, er kann das auch begreifen. Also das Gesetz gibt es noch nicht. Dann gibt es die Vertriebsverbote, da gehören andere Pflanzen dazu, die meisten auch unsinnig verboten, aber die darf man halt nicht vertreiben, gibt halt ein Gesetz. Und dann gibt es jetzt noch diese schwarze Liste, wo wir, wie gesagt, um die Pflanze eine Binde machen müssen. Da wird dann auch vorgeschrieben, ungefähr wie dick die sein sollte. Die sollte möglichst gelb sein und da sollte dann eine Warnung draufstehen, dass diese Pflanze, unter anderem Budleia, Umwelt, Mensch und Tier gefährden könne. Und wie man mit diesem gefährlichen Gut umgehen könne. Wir können das technisch nicht machen, wir müssen es auch auf der Webseite machen, wir möchten auch nicht unseren deutschen Kunden so ein Bullshit verkaufen und kommunizieren, so haben wir uns entschieden, halt in der Schweiz Budleia ganz einfach nicht mehr zu verkaufen. Es wird auch de facto in der Schweiz sozusagen nicht mehr angeboten, außer
ja. Es gibt offenbar solche, die das dennoch auf ihren Webshops anbieten und wo man auch aus der Schweiz bestellen kann.
Ja, selbstverständlich. So wie du selbstverständlich. Oder ich meine, die Kollegen aus St. Gallen und aus Zürich, der Mensch im entsprechenden Amt für Umwelt, Wald und Wiesen im Kanton Zürich, das ist so ein bisschen der Rudelführer unter diesen invasiven Neophytenjägern. Und die haben mich halt aufgrund meiner Äußerungen zu invasiven Neophyten so ein bisschen zum Lieblingsfeind erklärt. Darum wurde ich dann auch verfolgt.
Es braucht Lieblingsfeinde.
Es braucht Lieblingsfeinde. Ja. Ich liebe sie auch, oder? ich brauche das auch. Ich denke, Schweizer Firmen sind da sicher jetzt ungefähr gleich behandelt worden, aber sie können zum Beispiel auf der Webseite baldur-garten.ch problemlos ein wunderschönes Sortiment von Budleier kaufen, das ich jedem Kunden auch wirklich nur empfehlen kann. Das ist wirklich gut. Also wenn Sie in der Schweiz Budleier kaufen wollen, dann auf baldur-garten.ch. Man kann sogar in Schweizer Franken zahlen. Und das Ziel, mein Ziel ist nicht, dass es denen verboten wird. Ja. Ich möchte nur zeigen, dass
es... Nein, ist auch nicht. Ich liebe Budleier.
Ja, genau. Und darum empfehle ich auch, kauf das bei Baldur-Garten. Ja? Unbedingt. Und das Beispiel zeigt auch, dass man das nicht verbieten kann. Wir sind in einer modernen Welt. Es gibt das Internet. Es mag sein, dass das Internet nicht in den Stuben unserer Beamtenbüros angekommen ist. Ja, die haben da so Schwierigkeiten. Die haben noch Faxe, um Corona zu bekämpfen und ähnliche Dinge. Und in der Schweiz gab es so mal eine Flugwaffe, die nur zu Bürozeiten und am helllichten Tage fliegen konnte und nicht in der Nacht. Und das Internet haben sie halt auch so noch nicht entdeckt, oder? Ich meine, wie will man das kontrollieren? Wie will man kontrollieren, dass unsere chinesischen Freunde irgendwelche Samen in die Schweiz schicken? Wie will man kontrollieren, dass ich nicht meine Säcke mit Budleier-Samen fülle, ja, wenn ich nach Bern gehe, ja, oder? Genau. Und die zufälligerweise verlieren. Also das kann man nicht verbieten und man sollte nicht Dinge verbieten, die man eigentlich nicht verbieten kann. Und
es könnte natürlich sogar sein, dass sogar in Bern fruchtbarer Boden da ist, wo diese Pflanzen gedeihen.
Ja, also ich kenne so am Bundesamt für Landwirtschaft und auch beim BAFU, das ist Bundesamt für Umwelt, also BAGU, Bundesamt gegen Umwelt, oder? Da gibt es doch so Grünstreifen, zwar ziemlich beschränkt, und die wären für Budleier extrem. Also wir haben uns schon mal überlegt, als sie uns verboten haben, die zu verkaufen, beziehungsweise nur mit Warnhinweisen, da haben wir uns mal überlegt, ob wir ein paar hundert dahin schicken wollen, oder? Wir hätten dann das Chaos. Ich meine, das wäre wahrscheinlich, wären die Büros geräumt worden. Die Feuerwehr wäre gekommen, oder? Um die Mitarbeiter im Bundesamt gegen Umwelt zu schützen vor dem Budleier. So Sachen haben wir uns vorgestellt. Nein, es ist einfach blöd. Man sollte nicht Dinge regulieren und Sachen verbieten, die man nicht verbieten kann. Ich glaube, das Beispiel ist so ein typisches Beispiel. Es ist nur dumm, oder? Und das zeigt natürlich auch, dass unsere Behörden in vielen Fällen, wo es darum geht, also sie werden zwar immer zugegriffiger und umgriffiger, weil ohne sie können wir nicht leben, nicht sie sind für uns da, sondern wir für sie. Und es zeigt, dass sie nicht in der Lage sind, vernünftig Dinge zu entscheiden, wo man auch nicht vollständige Informationen hat, sondern auch vernünftig aufgrund dessen, was man weiß, hat zu Entscheidungen kommen muss. Das können sie nicht, das können sie bei den sogenannten Pflanzengefahren nicht. Sie haben nur Angst und sie können auf Angst nur reagieren mit Verboten und Geboten. Das ist jetzt, ich möchte das Thema hier nicht anfangen, ich akzeptiere auch weitgehend alle Maßnahmen der Regierungen hier in Europa. Aber so ein bisschen dieses Versagen auf der Ebene, dass man eben nicht eine Krise angehen kann produktiv, dass man sich nicht auf produktive Maßnahmen, zum Beispiel auf die Impfung konzentrieren kann, sondern nur mit Verboten und anderen Verboten und Regulierungen regiert, das sehen wir auch bei Covid. Und das ist ein harmloseres, gebe ich gerne zu, aber auch so ein Beispiel, wo der Beamtenschimmel viel zu weit reitet. Wir zahlen ihn.
Kommt dazu, dass es jetzt gerade von Budleier gibt es ja neue Sorten, das haben wir noch nicht angetönt bisher, die sehr kompakt wachsend sind und die sehr, sehr viel weniger Samen erzeugen, also mehr oder weniger steril sind. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also im Garten ist das wirklich super. Es gibt neue Anwendungsbereiche mit diesen kompaktwüchsigen Sorten. Das ist wirklich toll. Ich finde also, das perfekt.
Das sind züchterische Resultate. Ich vermute, dass das über das Rauszüchten von rezessiven Zwerggenen sind. Ja, in der Natur würden Zwerggene nicht überleben, weil dominante Zwerggene nicht überlegen, weil eine Pflanze, die nicht hoch wird, die kommt nicht ans Licht ran, die wird dann niedergetrampelt. Und meistens überleben diese Eigenschaften als rezessive Gene. Das ist auch bei unseren kompakten Himbeeren, Äpfeln der Fall. Und die kann man halt züchterisch herausarbeiten und dann hat man plötzlich eine Budleier, die zwischen 50 cm und 1 Meter hoch wird. Und dann haben wir plötzlich ein ganz anderes Produkt, das teilweise noch wenig Samen produziert. Wir sind zum Beispiel, wir haben auch ein größeres Züchtungsprojekt, unser Betriebsleiter Robert Meierhofer, für Mönchspfeffer. Ja. Ja. Das könnte so eine Ersatzpflanze sein. Auch sehr vital, etwas später blühen. Wir versuchen sie jetzt früher blühen zu machen. Das wird so ein bisschen, wir werden damit ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschütten, weil der große Vorteil der Mönchspfeffer ist, dass die Samen eigentlich bei uns meistens nicht reif werden. Wenn wir natürlich früher reifende Sorten, früher blühende Sorten selektionieren, werden die vielleicht auch reif werden, sodass wir dann vielleicht ein ähnliches Problem hätten mit der Budleie. Aber ich finde es auch eine schöne Pflanze, auch züchterisch sehr interessant. Wir haben auch schon wieder kompakte Varianten gefunden. Also wir suchen schon auch Alternativen oder Ergänzungen. Aber alles, also kein Grund.
Ich hoffe natürlich, dass die Alternativen nicht so schnell kommen, weil Budleia liegt mir persönlich am Herzen. Ich hoffe, dass die natürlich nicht gerade aussterben wegen dieser
neuen. Da kann ich dich jetzt beruhigen. Ja, ich meine, das sind ja die feuchten Beamtenträume, oder? Ihre feuchten Beamten, die träumen davon, dass es ihnen gelingt, Pflanzen auszurotten, zu verbieten und dann auszurotten. Die Tatsache, auch die historische Tatsache, wo man solche Kampagnen verfolgen kann, ist, es funktioniert nicht.
Eigentlich nie. Ja.
Also in Amerika, in der Zwischenkriegszeit, gab es mal so eine Phase, da wurden Ribes verfolgt. Man hatte den Verdacht, dass über vor allem europäische Ribes, Johannisbeeren, Stachelbeeren, aber auch über amerikanische Ribes, einheimische Ribes, vor allem im pazifischen Nordwesten, dass da eine Krankheit, der White Pine Blister Rust, importiert wurde, der dann diese zum Absterben bringt. Mhm. Das hatte teilweise damit zu tun, es waren aber vor allem Stachelbeerarten, die diesen als Zwischenwirt beherbergen, diesen White Pine Blister Rust. Und dann hatte man in der Arbeitslosigkeitszeit in den 20er Jahren Zehntausende von Leuten damit beschäftigt, Ribes in den Gärten, aber auch in den Wäldern, Washington State, Oregon, auszurotten, die gibt es noch immer zum guten Glück. Wir haben Material von dort und züchten Ribes aureum und Ribes odoratum, zum guten Glück. Also das gelingt nicht und das wird natürlich auch bei Budleie nicht gelingen. Und nochmals, man sollte nicht solche Dinge machen, wo man von vornherein weiß, dass es nicht gelingt. Es ist ja auch ein Verhältnisblödsinn, dass ich de facto Budleie verbiete und es stehen halt Millionen von Budleienpflanzen verteilt, nicht konzentriert irgendwo in der Schweiz, die zum guten Glück weiterhin sich vermehren.
Ja, Markus, wo kann man eigentlich Budleie im Moment noch kaufen? Du hast es angetönt.
Ja, wie gesagt, nochmals.
Aber gibt es weitere Verkaufsstellen im Moment noch?
Also physisch, denke ich, gibt es fast nichts mehr, weil natürlich auch Gartencenter müssten die mit der, nochmals, Pflanzenjudenbinde verkaufen. Ich bleibe dabei.
Aber es gibt jeweils Übergangsregelungen, oder?
Nein, ich glaube, das ist vorbei. Ja. Das dürfte man jetzt nicht mehr. Es ist so, die haben auch vor 2 Monaten bei mir dann noch irgendwo eine Pflanze gefunden, die man jetzt eben ohne solche Binde nicht verkaufen könnte und haben mich dann nochmals abgemahnt. Es ist nicht so, dass ich gleich eine Buße bekommen hätte oder wie angedroht ins Gefängnis müsste. Es kann bis zu Gefängnis bestraft werden. Neues, also oder? Da wurde ich dann von der Chefin des Amts, die macht das immer höchstpersönlich, schreiben tut es zwar ein anderer, aber sie unterschreibt es. Offenbar bin ich wichtig genug, das freut mich ja, das ehrt mich, das ist mir angemessen, herzlichen Dank nach Bern. Und die schreibt das dann immer persönlich. Und ich habe dann gesagt, sie soll sich mal um die Chinesen kümmern, die da Budleie importieren. Und da hat sie mir bis jetzt und andere, da hat sie mir bis jetzt noch nicht geantwortet. Wie gesagt, wenn Sie jetzt ein gutes, schönes Sortiment von Budleie, so, vor allem sehr, sehr bunte Sorten, auch kompakte Sorten kaufen möchten, baldur-garten.ch. Einfach dort Budleie eingeben und suchen. Leider nicht bei Lubera, können wir leider nicht machen, aber bei baldur.ch geht das problemlos.
Okay. Ja, Markus, man könnte schon den Eindruck bekommen jetzt, dass du so ein bisschen der Ökoterrorist bist, dass du ein Querschläger bist. Vermutlich nicht ganz unrecht. Du hast so ein bisschen der Don Quixote, der gegen das ankämpft.
Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Oder? Das sehe ich schon auch so, als ich vor einem Jahr dann, ich habe schon vorher zum Beispiel gegen das anstehende Pflanzenverbot, das neue Gesetz, das eben wie gesagt in der Vernehmlassung und im Gesetzgebungsverfahren ist, gekämpft. Und als ich dann da eben wegen der unter anderem wegen der Budleie kontrolliert wurde, Da habe ich mir natürlich auch anwaltlichen Rat gesucht und einen spezialisierten Anwalt, der da bei mir im Hintergrund tätig ist. Und der hat mich dann auch so ein bisschen gewarnt und gesagt, Markus, alles gut und recht, aber du weißt schon, dass du ein bisschen gegen den Zeitgeist einkämpfst und dass das nicht der Political Correctness entspricht. Weil wenn ich so mit einem durchschnittlichen Kollegen, Freund, Verwandten an eine Beerdigung zum Beispiel rede, wie man halt so mit Leuten ins Gespräch kommt und wir kommen auf invasive Pflanzen und sagen, ja, das ist super, ja, die müssen doch verboten werden, dieses ausländische Zeugs, das macht ja alles kaputt, das frisst alles. Und dahinter ist so ein komisches Bild, ich vermute, das kommt aus den Comics der 60er, 70er Jahre oder aus den futuristischen Filmen der 50er Jahre, wo irgendwelche Tiere oder Pflanzen die halbe Welt fressen. Und so funktionieren ausländische Pflanzen nicht, auch invasive Neophyten. Invasive Neophyten sind im Wesentlichen zu 99% erfolgreiche Pflanzen.
Ja,
erfolgreiche, ausländische, einwandernde Pflanzen. Ja? Das ist die korrekte Beschreibung und nicht etwas, was die ganze Natur frisst.
Wenn sie so erfolgreich sind, wie du sagst, dann sind sie ja im Grunde genommen dann doch eine Bedrohung. Oder gewisse Pflanzen sind doch eine Bedrohung. Also ich sehe das nicht unbedingt so ganz schwarz und weiß, sondern für mich gibt es doch dann irgendwo ein paar Graustufen, wo man berechtigterweise sagen kann, das könnte jetzt schon ein Problem sein.
Ja, es gibt,
zum Beispiel bei Japanknöterich.
Ja, ja, bei Japanknöterich zum Beispiel. Oder es gibt auch irgendeine Wasserpflanze, die mal den ganzen Viktoriasee besetzt hat. Ja. Interessant bei diesen Fällen ist auch immer, wenn man so ein bisschen der Sache nachgeht, ja, dann wird das plötzlich wieder kleiner. Also diese Sumpfpflanze, die mir momentan nicht in den Sinn kommt, diese Wasserpflanze, die hat zwar den ganzen Viktoriasee besetzt, dann kam aber mal eine überdurchschnittliche Regenzeit, dann ist das verschwunden.
Schon.
Und nachher ist es wieder gekommen. Ja. Warum? Weil es keine oder zu wenig Kläranlagen gibt und weil der ganze Menschendreck da reingeschossen wird und dann fühlt sich die Pflanze halt wieder wohl. Und sobald genügend Frischwasser mit genügend Sauerstoff reinkommt, ist das wieder gelaufen. Ich glaube, das ist alles relativ. Auch wenn man die Flächen anschaut, die wirklich mit diesem Knöterich da bewachsen sind, dann sind das nicht Tausende von Hektar. Ja. Ich meine, wenn wir wirklich eine invasive Pflanze anschauen wollen, dann schauen wir bitte die moderne Landwirtschaft an, schauen uns den Mais an, bei uns in Deutschland und in der Schweiz, mit der ganzen Energieproduktion erst recht. Wir schauen uns die Soja an in den USA. Es gibt nichts Invasiveres bei uns als der Mais. Mhm. Oder? Wollen wir jetzt den Mais verbieten? Ja. Ich glaube, da kann man auch, wenn man die Dimensionen anschaut, viel mehr erreichen, wenn man zum Beispiel nicht noch mehr unternimmt, um den Maisanbau noch zu vergrößern. Ja.
Ja.
Ich sage nicht, dass man es verbieten sollte, aber
Soja als Alternative.
Ja, genau, dass man ein bisschen diversifiziert, auch auf mehr Füßen steht, das macht auch in der Landwirtschaft Sinn. Und damit kann man ökologisch natürlich viel mehr erreichen, als wenn man jetzt auf diese kleinen Dinge, da diese komischen, einwandernden und teilweise hybridisierenden ausländischen invasiven Neophyten schimpft. Es kommt noch etwas dazu. Man hat untersucht, unter anderem in England sehr genau, in vielen Inselsituationen, was ist die Auswirkung der einwandernden Pflanzen, weil da kann man es besser sehen. Also 1000 Jahre einwandernde Pflanzen auf den britischen Inseln. Und es gibt keinen bewiesenen Fall, wo klar nachzuweisen, es gibt ein paar Verdächtigungen, aber keinen bewiesenen Fall, wo klar nachzuweisen ist, dass eine einwandernde Pflanze A eine verschwindende Pflanze B vertrieben hat. Gibt es nicht. Ja? Das ist komplexer. Die einwandernden Pflanzen sind Opportunisten. Die gehen da, wo es Platz hat, wo offene Stellen sind, wo sie eben keine Konkurrenz haben.
Das ist fast das erfolgreichste Lebensprinzip, das, der Opportunismus.
Ja, ja. Und genau so funktionieren sie und das ist auch die erfolgreichste Frage. Und noch etwas. Die einwandernden Pflanzen haben in allen größeren Inseln, es gibt ein paar kleine Ausnahmen, wo wir so 3-4 Quadratkilometer Inseln haben, aber Hawaii gehört zu denen, wo es eben das zutrifft, was ich sage. Also in Hawaii, in Neuseeland, in Australien und auf den britischen Inseln ist klar nachgewiesen, dass die einwandernden Pflanzen nicht etwa, wie man in jedem Käseblatt im Juni, Juli lesen kann, die Biodiversität bedroht und zur Verarmung führt, sondern die einwandernden Pflanzen haben eindeutig zu einer starken Vergrößerung des Artenreichtums der Diversität geführt. Sowohl bei Pflanzen, als auch bei Insekten, als auch bei Tieren. Also das ist die Realität. Das ist ein
Grundprinzip der Ökologie, dass eine vielfältige Lebensgemeinschaft stabiler ist als eine relativ einfältige, oder?
Genau, und ich meine, Inselsituationen führen natürlich historisch zu einfältigen Situationen, weil es keinen Zuwachs gibt, weil es keine Hybridisierung gibt. Durch die Besiedlung dieser Inseln ist durch die Globalisierung ist es aufgehoben worden, also entsteht eine viel, viel reichere Natur. Natürlich gehen dabei auch einheimische Tiere, Insekten und Pflanzen verloren. Das ist ganz normal, ja? Weil denen es nicht mehr passt, so wie es vielen einheimischen Pflanzen bei einem 2 Grad wärmeren Klima und bei so aggressiven menschlichen Siedlern, wie wir es sind, es hat nicht mehr passt. Die gehen dann, dafür kommen neue. Nur wenn wir Pflanzen, erfolgreiche Pflanzen einwandern lassen, nur dann haben wir Diversität. Alles, was Sie in der Zeitung lesen können, und da werde ich wirklich fast schon zynisch, wo dann immer geht es um invasive Neophyten und dann steht, dass die zur Verarmung der Natur und der Biodiversität führen, tut mir leid. Das stimmt einfach nicht. Also
eigentlich müssen wir nicht die Pflanzen vor den Pflanzen schützen, sondern die Pflanzen vor den Menschen schützen, ja, um erfolgreich zu sein. Ja. Nur das wollen wir ja nicht. Oder? Also macht genau irgendwo keinen Sinn. Ja, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Bedrohen invasive Neophyten nicht das Gleichgewicht der Natur?
Oder ein Stück, es wird häufig gesagt, im Prinzip gibt es, ich glaube, es gibt da so wie ein bisschen zwei Schulen auch, obwohl vielleicht reden die auch einander vorbei. Die eine Schule versucht, die redet dann von biologischen Gleichgewichten, von Biotopen, von ökologischem Gleichgewicht. Und dann gibt es die andere Schule, die sagt, das gibt es nicht, sondern das ist immer im Fluss. Und die ältere Schule, die Gleichgewichtsschule, die ist eher noch die dominierende. Die neuere Schule gewinnt stark an Fahrt, weil, ich meine, das ist einfach die historische und evolutionsbiologische Evidenz. Natur ist Mord und Totschlag. Also Pflanzen und Tiere überleben andere gehen. Aber nicht die eine, die anderen, sondern einfach denen passt nicht mehr, die gehen, andere kommen. Und da verändert sich alles, da verändert sich auch dieses Gleichgewicht, das mag im Moment da sein, aber es verändert sich laufend. Und da geht's in der langen Zeit, über die wir an und für sich nachdenken müssen, nicht heute oder morgen, da geht's viel lebendiger zu und auch viel brutaler und auch viel mehr Abschiede und mehr Ankünfte, als man denken würde. Also das ist so ein bisschen das falsche Denken, dass dieses Gleichgewicht der Natur bedroht wird. Das gibt es so nicht, und seit der Mensch zur dominierenden Art geworden ist, gibt es das gerade sowieso nicht mehr.
Ja, die Globalisierung ist eigentlich in dem Sinne zwar Gefahr auf der einen Seite, und doch ist sie so weit fortgeschritten, dass man diese Tendenzen und diese Entwicklung gar nicht aufhalten kann, schlussendlich. Man kann sie verzögern, aber offenbar nicht aufhalten. Kann man das so als Fazit ein bisschen?
Ja, man kann sie verzögern, aufhalten schon gar nicht. Und ich denke, dass immer unterm Strich eine vernünftige Globalisierung halt mehr bringt, als dass sie kostet. Ich meine, das ist die ökonomische Realität. Geht es uns besser als vorhergehende Generationen? Ja, nochmals ja, ein drittes Mal ja, oder? Und da hat sicher die Globalisierung ökologisch auch Vorteile? Ja, nochmals ja. Denken wir nochmals über die Insel nach. Vielleicht hängt unser Überleben eben daran, dass wir Wege finden, Nahrungspflanzen beispielsweise, die 98% der Nahrungspflanzen, die heute nicht landwirtschaftlich genutzt werden, dass wir die vielleicht nutzen oder neue Stars darunter finden, die eben in diese neue, wärmere Zeit, andere Zeit, in diese anthropozentrisch geprägte Zeit eben passen. Und drum, ohne Globalisierung geht's eigentlich nicht.
Aber wenn wir zurückkommen zu unserem Ursprung, Budleia, und die Frage natürlich Pflanzenverbote, das würde ja wahrscheinlich, wenn das bei Budleia kommt, nicht Stopp machen. Das würde weitere Verbote nach sich ziehen. Und wenn ich so schaue, was euer Sortiment ist, dann ist ziemlich viel durchaus nicht einheimisch und könnte irgendwann unter diese Guillotine kommen. Kannst du grundsätzlich vom Vorgang her Pflanzenverbote akzeptieren?
Nein. Also, ja, wenn sie denn verboten wären, müsste ich mir über die Vorgehensweise Gedanken machen. Ich kämpfe dagegen, dass es diese Pflanzenverbote nicht gibt. Ich glaube, dass wir eine Grenze überschreiten. In dem Moment, wo wir Pflanzenverbote akzeptieren, das heißt, wir verbieten anderes Leben, ja, man muss sich das überlegen, überschreiten wir eine ethische Grenze, die wir nicht überschreiten können. Die Pflanzen sind die Basis des Lebens, das wir kennen. Sie produzieren die Luft, die wir atmen. Sie sind für uns wichtiger als unsere Mittiere, oder? Und mit Insekten. Das ist die Basis unseres Lebens und ich glaube grundsätzlich, dass wir das nicht verbieten sollten. In der Schweiz ist so ein Pflanzenverbotsgesetz, wie gesagt, in der Mache. Dagegen muss man sich auch überlegen, zu was das führt. Also das Pflanzenverbotsgesetz in der Schweiz ist auch wieder so ein falscher Traum der Beamten im Bundesamt gegen Umwelt. BAGU, oder? Die haben ja gesehen, dass es so ein bisschen auf schwachen Füßen steht, was sie da mit den Pflanzen machen. Ja, es gibt dann die Vertriebsverbote, aber ich habe ja gesagt, da kommen ja gleich noch, Pflanzen werden immer noch importiert. Und es stehen natürlich Millionen von Pflanzen draußen in der Landschaft, an die kommen sie ja nicht ran, oder? Die würden am liebsten natürlich über die Zäune in die Gärten steigen und das verbieten. Ja. Genau, und die Lücke möchten sie schließen, damit sie dann wirklich so eine Pflanze, wie zum Beispiel die Buddleia oder irgendeine andere Pflanze, bekämpfen können. Jetzt überlegen Sie sich da, es gibt ein Bundesgesetz für Pflanzenverbote. Dann werden Pflanzen verboten. Dann werden die Kantone bei uns, die Bundesstaaten, Bundesland in Deutschland, werden beauftragt, das umzusetzen. Die wiederum delegieren das an die Gemeinden und die werden den Polizisten, den Gartenpolizisten bei Ihnen vorbeigehen lassen, der geht in Ihren Garten und sagt dann, obwohl das Ihr Home und Ihr Castle ist, sagen die dann, das muss jetzt weg. Mhm. Ich meine, da wird unsere persönliche Freiheit als Folge direkt bedroht. Und das ist nicht weit. Wir haben Dörfer in meiner Umgebung, da geht bereits die Umweltschutzkommission durchs Dorf und geht in die Gärten rein, unberechtigt, und sagt dann, dass das und das gerodet werden muss, und es werden von Gemeindeverwaltungen rechtlich ohne Basis Briefe verschickt, wo den Leuten gedroht wird, sie müssten jetzt diese oder jene Pflanze entfernen. Wo sind wir, oder? In was für einem Staat sind wir? Und also Pflanzenverbote nicht. Vertriebsverbote, wie gesagt, kann man im engen Maße akzeptieren. Und es gibt ja wirklich auch 3-4 Pflanzen, übrigens auch nicht verbotene und auch einheimische, die wirklich sehr giftig sind. Oder für mich ist so ein bisschen die Grenze erreicht, wenn Pflanzen, ich bin ein anthropozentrisch, ich stehe zu meinem Anthropozentrismus. Also wenn halt wirklich extrem viele Allergien, nicht wenige, ich meine, es gibt immer mehr Allergien, aber wenn wirklich sehr viele allergische Reaktionen hervorgerufen werden, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, ein bisschen was gegen die Pflanze, mindestens halbpunkte Pflanze zu unternehmen. Da kann ich auch mit einem Vertriebsverbot eigentlich leben. Es ging aber auch zu weit, jede gefährliche Pflanze, dem Herbstzeitlose verbieten, oder? Das dürfen wir nicht machen, das geht dann zu weit. Das Verrückte ist auch, dass sich diese Listen vermehren. Ja? Das ist, ich sage immer, die Basis ist die vegetative Vermehrung der Beamten. Beamte, Bürokratien, die vermehren sich nicht generativ, das heißt natürlich über Sex, sondern da gibt es Zellteilung. Die werden immer mehr. Und die Aufgabe wird immer größer, unbewältigbar. Da braucht es neue Beamte, nochmals neue Beamte, mehr Beamte. Und das ist so ein bisschen wie mit diesen Listen, die vermehren sich auch. Die Pflanzen auf den Listen, die vermehren sich stärker als die invasiven Neophyten, würde ich mal sagen, ein bisschen übertreibend. Die vermehren sich einfach und durch Zellteilung wahrscheinlich. Ja, ja. Und die werden immer länger, die Listen, und überschaubarer. Und es entsteht eine invasive Neophytenindustrie. Ja. Leute, die davon leben. Ja, gut, Umweltschutzbüros, die davon leben. Und das finde ich jetzt keine wirklich schöne Perspektive.
Das zu kontrollieren gar nicht so einfach ist, oder?
Ich denke auch, die Vertriebsverbote, ich fände es durchaus gut, dass man sagt, 20 Pflanzen, Punkt. 10 Pflanzen, Punkt, oder? Beschränken. Pflanzenverbote gar nicht, weil es ethisch nicht akzeptabel ist.
Aber Vertrieb.
Vertrieb kann ich akzeptieren, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens ist, aber nicht diese unendlichen Listen, sondern halt 5 oder 10 Pflanzen und dann auch lange Jahre dabei bleiben. Und wenn sich bei der einen Pflanze das nicht mehr berechtigt ist, die auch wieder in die freie Natur zu verlassen und auch sie, auch das Ganze nicht auf die Liste zu nehmen, wenn es nicht umsetzbar ist. Ja?
Ja. Also wenn sich also trotz deiner Ansicht gibt es natürlich sehr viele Leute, die da sehr, sehr gegensätzlicher Meinung sind und am liebsten noch viel restriktiver an dieses Thema rangehen würden.
Ja, das mag sein. Es ist auch ein interessant, also sehr viele Freiwillige sind auch beschäftigt daran. Für die ist das so zu einem Lebensinhalt teilweise geworden, auch invasive Pflanzen zu verfolgen. Ich habe auch schon einen Vortrag über Zitruspflanzen gehört und so nebenbei habe ich dann meine Meinung geäußert und dann haben sich dann einige geoutet, dass sie da auch in der örtlichen Kommission sind und auch
Zitrus.
Sie sind Zitruspflanzenfreunde, die haben sich für Zitrus interessiert, sind aber in der örtlichen Kommission und invasive Neophyten. Ja. Also da ausländische Pflanzen in unserer Region. Durchaus gut, akzeptabel, aber da dann invasive Neophyten und denen habe ich dann auch meine Meinung kundgetan. Das gab auch eine sehr attraktive Diskussion. Ich habe dann gemerkt, die Vehemenz, mit der sie weil es zum Teil ihres Lebens geworden ist, waren alles Pensionierte, die jetzt einen Teil ihrer Freizeit für diese sinnvolle Bekämpfung der invasiven Neophyten aufgewendet haben. Sie würden sich besser um die neue Armut in unseren Dörfern und Städten, um Asylanten, menschliche Einwanderer kümmern oder sich produktiv darum kümmern, die Diversität in der Landwirtschaft, in den Gärten und in der Natur zu fördern. Und das erreicht man nicht, indem man invasive Neophyten verfolgt.
Ja, das tönt für viele natürlich nach extremer Verharmlosung der Situation, die einen gegensätzlichen Standpunkt haben. Wie kommen wir da raus? Was ist die beste Strategie, um irgendwie beide Seiten leben zu lassen?
Ja, Evidenz. Also ich meine, ein bisschen muss ich schon auch Evidenz verlangen. Zum Beispiel auch eine Abteilungsleiterin in so einem Bundesamt gegen Umwelt, die kann argumentieren, dass invasive Neophyten die Diversität bedrohen. Das ist nicht bewiesen. Und es gibt auch eben nochmals diese Inselbeispiele, die finde ich sehr gut, weil sie einfach offen zeigen, dass einwandernde Pflanzen die Diversität nicht etwa gefährden, sondern fördern. Und dann, wie gesagt, habe ich nichts dagegen, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass man ganz wenige Pflanzen versucht einzuschränken. Gegen Pflanzenverbote bin ich. Nur sollte man diese Menge vielleicht sogar gesetzmäßig einschränken, damit diese Listen nicht diese Eigendynamik, eben diese Zellteilungsdynamik erreichen. Das ist etwas vom Wichtigsten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir den Naturbegriff ändern. Das Erste ist, Natur ist nicht ein Zustand, sondern ein Prozess, eine Bewegung. Und die findet nicht heute und morgen statt, sondern über Hunderte und Tausende von Jahren. Punkt. Laufend, ja. Das heißt, wir können jetzt nicht einen irgendwie idealen Zustand wieder rekonstruieren, wie wir uns vorstellen. Das können wir schon machen. Das ist jedes Biotop, das produziert wird. Und jede sogenannte Renaturierung ist nicht die Wiederherstellung irgendeines alten idealen Zustands, sondern das ist die Herstellung eines Zustands, wie wir ihn uns als ideal vorstellen.
Wünschen.
Vorstellen, ja. Ja? Ja. Und dann sind wir enttäuscht, wenn dann da anstatt irgendein schwächliches, einheimisches Gewächs plötzlich Buddleia wachsen. Ja? Obwohl wir froh sein sollten, dass es diese Buddleias gibt, die mitten im Flughafen, London City, so wird Beton zu Gras, habe ich gedacht. Das war mal ein Romantitel von Otto F. Walter. So wird Beton zu Gras, wenn mitten im Flughafen von London City ein Buddleia wächst, oder? Solche Pflanzen brauchen wir. So kann die Natur bei uns überleben. Und die Naturbegriff ändern. Und nochmals etwas Wichtiges. Der Mensch ist Teil der Natur. Also der Naturbegriff, der von diesen selbsternannten invasiven Neophytenjägern und Umweltschützern geteilt wird, das ist ein Naturbegriff, der sich die Natur als etwas außerhalb des Menschen vorstellt. Ja? Nee. Das ist irgendein Zustand außerhalb des Menschen und der muss jetzt ideal wiederhergestellt werden. Und das ist Lug und Trug. Weil das, was wir als Natur betrachten, hier in Mitteleuropa, ist zu 90%, wahrscheinlich zu 99% bis auf 1800 Meter und darüber hinaus eine menschengeschaffene Natur. Wir sind im Anthropozän. Unsere ganze Welt ist vom Menschen, von diesem Tier, das wir sind, geprägt. Und das muss man zunächst akzeptieren. Und nur wenn man das akzeptiert, oder wir machen, wenn wir die Natur als etwas betrachten außerhalb von uns, versuchen wir uns auch ein bisschen aus der Schuld zu stehlen. Ja?
Naja.
Oder? Ich meine, dann sind nicht wir schuld an der Klimaveränderung und an den 2 Grad wärmer, sondern die bösen invasiven Pflanzen, die sich bei uns, oder? Wir werden aber die Klimaveränderung nicht verändern, indem wir invasive Pflanzen verbieten. Sondern wir werden vielleicht die Klimaveränderung überleben, indem wir invasive Pflanzen zulassen.
Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Markus. Ja, das war's für heute zum Thema Buddleia. Man sieht, es ist nicht einfach, die richtigen Konsequenzen aus dieser Problematik zu ziehen. Und ja, hören Sie uns beim nächsten Mal wieder. Es geht im nächsten Podcast um das Thema Heidelbeeren. Gärtnern Sie weiter, glauben Sie nicht alles, was wir erzählen, und viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Mal.
Mit invasiven Neophyten.
Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.